Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Schlag gerne deine Bibel auf. Wir befinden uns in den Sendschreiben der Offenbarung, sind jetzt in Kapitel 3 angelangt und wollen uns heute das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia anschauen. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und ich möchte einmal diesen Text für uns lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass mich noch kurz beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir durch Jesus zu dir kommen dürfen. Danken dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort reinschauen dürfen und bitten dich um Kraft, um zuzuhören. Und gib mir Weisheit und Freude und ja, Ruhe, um dein Wort weiterzugeben. Danke dafür, dass du da bist, dass du redest, dass wir wissen, dass du nicht schweigst, sondern dass du uns begegnest in deinem Wort. Und so bitten wir dich, gib jedem das heute, was wir brauchen, ob es Ermutigung ist, neue Erfrischung im Glauben, Motivation, vielleicht auch ein Zurückrufen durch dein Wort. Bitte hilf uns dabei und segne uns jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, halte fest, was du hast. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe vor kurzem in einer Predigt auf einen meiner Lieblingsfilme hingewiesen, den Film Blood Diamond. Dort geht es um einen Mann, Solomon Vandy, so heißt er, der in Bürgerkriegszeiten in Sierra Leone, dessen Dorf überfallen wird und sein Sohn wird entführt von Rebellen. Und in dem Film macht er sich auf die Suche nach seinem Sohn. Und irgendwann findet er ihn und dieses Rebellenlager wird dann angegriffen vom Militär und er schnappt sich seinen Sohn und rennt raus mit ihm, gemeinsam mit seinem Gefährten. Sein Sohn ist 10 Jahre alt und heißt Dia. Und sie laufen raus außerhalb des Lagers und bleiben stehen und verharren dort für einen Moment. Und plötzlich dreht sich Solomon um und sieht seinen 10-jährigen Sohn, wie er eine Waffe auf seinen Gefährten richtet. Und knallharter Blick. Und Solomon fängt an, zu seinem Sohn zu sprechen. Dia, was machst du da? Dia, sieh mich an. Du bist Dia Wendy. Du gehörst zu meinem Stamm. Du bist ein guter Junge, der Fußball mag und sogar die Schule. Deine Mutter liebt dich. Sie wartet auf dich an unserer Feuerstelle am Haus mit deiner Schwester Nyanda und dem kleinen Baby. Die Kühe warten auf dich und Babu, der wilde Hund, der nur auf dich hört. Ich weiß, sie haben dich gezwungen, böse Dinge zu tun, aber das bist du nicht. Das bist du nicht. Ich bin dein Vater und ich liebe dich. Komm mit mir nach Hause und sei wieder mein Sohn. Eine der schönsten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Diese Situation verändert alles. Der Junge, der bis gerade noch knallhart die Waffe auf den Gefährten seines Vaters hält, fängt plötzlich an zu weinen und bricht förmlich zusammen. Er erkennt, dass er furchtbar belogen wurde und erinnert sich daran, wer er ist und wohin er gehört. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie sehr dein Leben, deine Entscheidungen und sogar deine Empfindungen daran hängen, wie du dich siehst? Was du denkst, wer du bist, wohin du gehörst, ja, wem du gehörst? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie die Frage nach deiner Identität und wovon du deine Identität bestimmen und definieren lässt, wie sehr sie sich auf dich auswirkt, darauf, wie du handelst, darauf, wie du entscheidest, darauf, wie du über dich selbst denkst? Und das gilt nicht nur allgemein für alle Menschen, es gilt auch ganz besonders für uns Christen. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, die Bibel ist durchzogen von Identitätssprache. Gott erinnert seine Kinder immer und immer wieder daran, wer sie sind und zu wem sie gehören. Er sagt zu uns, ihr seid meine Söhne und Töchter, ihr seid meine Könige und Priester, ihr seid mein Haus und mein Tempel, ihr seid mein heiliges Volk und mein kostbares Eigentum. Warum redet Gott so? Weil das Bewusstsein darüber, wer ich bin und wohin ich gehöre, riesige Auswirkungen darauf hat, wie ich mich selbst sehe und verstehe und auch wie ich lebe. Unser Selbstverständnis von Christus her wirkt sich prägend darauf aus, wie wir denken, empfinden und handeln. Und das ist extrem relevant für dich und mich. Ja, von wem und wovon lasse ich die Frage danach beantworten, wer ich bin? Wer oder was darf meine Identität definieren? Meine Empfindungen, mein Besitz, mein Aussehen, mein Körper, meine Beziehungen, meine Fehler und Versagen, meine Vergangenheit vielleicht? Meine Leistung, vielleicht auch meine fromme Leistung? Wir treffen heute auf eine Gemeinde und auf Christen, die ganz bestimmt versucht waren, ihr Denken über sich selbst von dem abhängig zu machen, was andere über sie sagten. Sie waren versucht, ihr Denken über sich selbst von äußeren Gegebenheiten herzuleiten, davon, wie sie von außen aussahen. Sie waren versucht, Lügen zu glauben. Wir schauen uns das vorletzte Sendschreiben an, das Jesus an die Gemeinde in der Stadt Philadelphia richtet. Philadelphia, ganz kurz zum Hintergrund. Philadelphia wurde ungefähr 140 vor Christus gegründet und lag strategisch an einer wichtigen Stelle. Die Stadt war sozusagen der Verbindungspunkt zwischen dem Westreich und dem Ostreich. Also zwischen dem Westen des Römischen Reiches und dem Osten. Und manchmal wurde die Stadt als Tür zwischen Ost und West bezeichnet. Philadelphia lag aber auch in einem gefährdeten Gebiet, nämlich von Erdbeben, das immer wieder von Erdbeben heimgesucht wurde. 17 nach Christus gab es ein Erdbeben, das die Stadt Sardes, erinnert ihr euch daran, ja, letzte Woche, Sardes komplett zerstörte. Philadelphia traf dieses Erdbeben nicht so stark, aber die Stadt wurde in den nachfolgenden Jahren immer wieder von Nachbeben heimgesucht, sodass die Bürger ständig in Angst und Unsicherheit lebten. Und weil die Stadt so gebeutelt war durch die Erdbeben, gab es von Rom aus ganz gönnerhaft die Anordnung, für 5 Jahre mussten sie keine Steuern zahlen. Und aus Dankbarkeit nannte man die Stadt dann zu Ehren des Kaisers Neo Caesarea. Und etwa 80 nach Christus bekam die Stadt dann noch einen Ehrennamen, Flavia, nämlich den Familiennamen der kaiserlichen Dynastie. Aber trotz dieser großen Ehre und dieser tollen Namen lebten die Bürger in der Stadt in einer ständigen Unsicherheit wegen möglicher Erdbeben. Und diese Sorge veranlasste einen Großteil der Bevölkerung, für einen längeren Zeitraum außerhalb der Stadt zu leben. Tagsüber waren sie in der Stadt, aber in der Nacht gingen alle nach draußen. Keiner lebte mehr in der Stadt, weil alle Angst hatten, in der Nacht überrascht zu werden von dem nächsten Erdbeben, von der nächsten Katastrophe. Und diese mögliche Katastrophe nannte man in dieser Stadt mittlerweile den großen Tag der Prüfung. Und in dieser Stadt war eine kleine Gemeinde entstanden, die ebenfalls einen Brief von Jesus bekommt. Und es reicht ein kurzer Blick in das Sendschreiben, um zu verstehen, dass diese Gemeinde es nicht leicht hatte. Wahrscheinlich war es eine sehr kleine, unscheinbare Truppe. Wahrscheinlich viele arme und unbedeutende Leute, die noch ganz viel Druck ertragen mussten von außen. Und Jesus schreibt dieser Gemeinde und es fällt schnell auf, dass diese Gemeinde kein Tadel bekommt. Keine Kritik. Spannend, oder? Ja, während die Gemeinden, die sich für lebendig und reich hielten, Laodicea und Sardis von Jesus so richtig hart angegangen werden, richtig hart kritisiert werden, bekommen die Gemeinden, die rein äußerlich klein und schwach aussahen, Smyrna und Philadelphia, keine Kritik, nur Ermutigung, nur Verheißung. Das sollte uns mal zum Nachdenken bringen, was Jesus für Kategorien hat über Wachstum und geistliches Leben. Jesus hat für diese Gemeinde eine Botschaft voller Ermutigung, voller Trost und Hoffnung. Er gibt ihr eine andere Perspektive. Er zeigt ihr, wie er sie sieht. Ich weiß, dass ihr denkt, dass ihr schwach seid und klein und unbedeutend. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ich euch sehe. Und sagt ihnen, halte fest, was du hast. Weißt du, wie wichtig es ist? Und ich hoffe, du wirst es heute während der Predigt spätestens merken. Weißt du, wie wichtig es ist, dich als Kind Gottes immer wieder mit Gottes Augen zu sehen? Wisst ihr, wir sind so schnell versucht, uns mit unseren Augen zu sehen oder mit den Augen der Kultur. Und es ist so, als würde uns Jesus durch diesen Brief sagen, ich wünschte, du würdest sehen, was ich sehe. Ich wünschte, du würdest sehen, was ich sehe. Eine der wichtigsten Dinge, die wir als Söhne und Töchter Gottes lernen müssen, ist, auf das zu hören, was Gott über uns sagt. Nicht, was Gefühle über uns sagen, nicht, was Menschen über uns sagen, nicht, was unser Herz über uns sagt, sondern was Gott über uns sagt. Und dieses Sendschreiben lädt uns wieder neu dazu ein. Hier sehen wir, wie Jesus uns vier Dinge zusagt, nämlich, dass wir willkommen sind, geliebt, beschützt und gerufen. Diese vier Dinge wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Willkommen, eine Tür, die niemand schließen kann. Vor einigen Jahren waren Christina und ich snowboarden in Österreich und wir wollten an einem Tag dann in ein großes Skigebiet, die Snowboarder und Skifahrer kennen das unter uns, das ist in Sölden, und wir wollten da hochfahren und sind dann auch hochgefahren, haben aber nach einiger Zeit schon gemerkt, das wird heute nichts. Es war sowas von neblig, dass als wir nach unten fuhren, Christina fuhr hinter mir, ich sie, obwohl sie vielleicht nur 2-3 Meter hinter mir war, sie nicht sehen konnte. Und ich konnte auch vorne nichts sehen. Der Nebel war so dicht, dass man nicht sehen konnte, wo man ist und wohin man fahren sollte. Und natürlich ist das mega gefährlich und wir haben unseren Ausflug ziemlich schnell abgebrochen. Manchmal ist unser Leben sehr ähnlich. Satan, der Feind Gottes und der Feind des Menschen, hat ein riesiges Anliegen, und zwar umringt er unser Herz, das Herz von Kindern Gottes, mit Lügen wie ein Nebel, sodass wir nicht mehr sehen, wer wir sind und wem wir gehören. Wir sehen nicht mehr klar. Satan wird nicht ohne Grund Vater der Lüge genannt. Und John Piper hat einmal Folgendes über den Feind Gottes gesagt. Satan ist ein Löwe, der zerreißen will. Manchmal durch Schmerzen, manchmal durch Vergnügen, aber immer durch Lügen. Immer durch Lügen. Und das ist die große Taktik des Feindes. Er setzt kontinuierlich Fragezeichen, wo Gott in Christus ein für alle Mal ein Ausrufezeichen über dein Leben gesetzt hat. Satan ist ein Satzzeichenvertauscher. Er setzt Fragezeichen, wo Gott Ausrufezeichen über dein Leben gesetzt hat in Christus. Und die Christen in Philadelphia waren mit Lügen konfrontiert. Diese wurden vor allem an sie herangetragen durch die jüdische Gemeinde, die dort in Philadelphia lebte. Jesus nennt sie die Synagoge Satans. Und Menschen, die Lügen verbreiten. Ja, wahrscheinlich waren einige Juden Christen geworden und das führte dazu, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Sie mussten sich wahrscheinlich immer wieder Spott von Seiten der Juden anhören. Was seid ihr für ein kleiner, mickriger Haufen? Ihr seid unbedeutend und lächerlich. Ihr wollt Volk Gottes sein? Niemals. In eurer Gemeinde sind ja sogar zum größten Teil nur Heiden. Ihr seid nichts, ihr seid niemand. Ihr habt niemals Zugang zum wahren, lebendigen Gott. Dann stell dir mal vor, wie sich unsere Geschwister damals gefühlt haben müssen. Jeden Tag hörst du diesen Spott, jeden Tag hörst du diese Lügen. Und egal, auch wenn du weißt, dass das Lügen sind, Lügen können sich ganz schön schmerzhaft anfühlen. Sie waren eine kleine, unscheinbare Truppe, die menschlich gesehen einfach nur schwach war. Und dann mussten sie sich Tag für Tag den Spott dieser Leute anhören. Ihr gehört nicht zu Gott, ihr seid nicht seine Kinder. Ihr habt doch nicht mal einen Ort, an dem ihr ihm begegnen könntet. Lügen können, auch wenn wir sie als solche erkannt haben, richtig wehtun. Sie können sich irgendwann, je öfter wir sie hören, richtig real anfühlen. Versetz dich mal in die Gefühlslage unserer Brüder und Schwestern von damals. Und Jesus wusste genau, was im Herzen seiner Freunde abgegangen sein muss. Und schaut mal, was er ihnen jetzt sagt. Hier in unserem Text in Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Toll, oder? Die Christen mussten sich anhören, ihr gehört nicht zu Gott. Ihr habt keinen Zugang zu Gott. Und Jesus sagt ihnen, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Jesus redet hier nicht von einer offenen Tür für Mission. Was er meint, ist der Zugang zum Reich Gottes. Er spricht vom offenen Zugang in die Gegenwart Gottes. Ja, das wird vor allen Dingen durch Vers 7 deutlich. Schaut mal, was Jesus da sagt, wie er sich vorstellt am Anfang des Briefes. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Jesus hatte vorher in Kapitel 1 sich vorgestellt als derjenige, der den Schlüssel des Todes hat und des Hades. Also er hat die Macht über Leben und Tod. Hier redet er vom Schlüssel Davids. Und das hat seinen Hintergrund in Jesaja 22, wo ein gewisser Eliakim den Schlüssel des Hauses David bekommt, um zu bestimmen, wer in den Thronsaal des Königs darf und wer nicht. Wer Zutritt zum Königreich hat und wer nicht. Ja, merkst du, was Jesus dieser Gemeinde sagen will? Er sagt ihnen, glaubt nicht den Lügen eurer Umgebung und auch nicht den Gefühlen eures Herzens. Ihr seid willkommen bei Gott. Ich habe für euch die Tür aufgeschlossen, die ins Reich des Vaters geht und nichts und niemand wird sie schließen. Und Jesus verstärkt diesen Gedanken später im Brief nochmal, weil er unbedingt will, dass sie das mitnehmen. Schaut mal, was er in Vers 12 sagt. Das ist genial, was Jesus hier dieser Gemeinde sagt. Vers 12, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Ja, der Tempel, das wisst ihr ja, der steht sinnbildlich für die Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt zu ihnen, ich werde euch zu einer Säule in diesem Tempel machen. Wir müssen verstehen, wenn Jesus hier von Säulen spricht, dann hat er nicht den Nutzenfaktor im Kopf. Ja, so eine Säule hält ein Gebäude aufrecht. Säulen waren damals nicht einfach nur dazu da, ein Gebäude aufrechtzuerhalten. Säulen waren die Schmuckstücke von einem Gebäude. Säulen waren die Blickfänger eines Gebäudes. Häufig spendeten reiche Bürger diese Säulen, die dann ihren Namen irgendwo auf den Säulen verewigten. So nach dem Motto, XY hat für diese Säule bezahlt, damit sie hier steht. Und ist es nicht genial, was Jesus hier sagen will? An einer kleinen, unscheinbaren Truppe, die sich selbst wahrscheinlich für völlig unbedeutend hielt, sagt Jesus, du bist eine Säule im Tempel meines Gottes. Und Jesus sagt dir damit zwei Dinge. Erstens, du hast nicht einfach nur Zugang zu Gott. Gott wohnt in dir. Gott wohnt in dir. Und zweitens, jetzt behaltet mal diese Funktion von Säulen in der damaligen Zeit im Hinterkopf. Was er ihnen sagt ist, egal wie unscheinbar und klein und mickrig du dich auch einschätzt, du, Philadelphia, du reflektierst die Schönheit des lebendigen Gottes. Du machst das. Du bist eine Säule. Du bist eine Säule des lebendigen Gottes. Des Tempels des lebendigen Gottes. Ausgeschlossen und verstoßen in ihrer eigenen Stadt, aber willkommen bei Gott. Und genau solche Lügen hören wir doch heute auch bei uns, oder? Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ob du sie vielleicht sogar jetzt gerade kennst. Du willst einen Platz bei Gott haben? Schau dich mal an. Vergiss es. Mit deinem mickrigen geistlichen Fortgang, mit der Entwicklung, die du durchmachst, du bist klein, du bist unbedeutend. Und Jesus sagt dir und mir, ich habe die Tür für dich geöffnet und niemand kann sie schließen. Niemand. Jesus sagt dir und mir, glaub nicht den Lügen. Du bist willkommen bei Gott. Ihr habt einen festen Platz bei ihm und er freut sich über euch. Ich habe die Tür ins Reich Gottes für euch aufgeschlossen. Ich habe dafür mit meinem Blut bezahlt, um euch zu Säulen im Tempel Gottes zu machen. Ich habe euch in seine Familie aufgenommen und nichts und niemand hat die Macht, das zu ändern. Ihr seid willkommen. Und weil ihr willkommen seid, dürft ihr wissen, dass ihr auch geliebt seid. Und das ist das Zweite, was Jesus uns hier sagt. Wir sind nicht nur willkommen, sondern diese Gemeinde ist auch noch geliebt. Ja, die Christen in Philadelphia, sie standen unter Druck. Sie blieben über eine Zeit lang eine kleine Truppe. Es gab kein großes Wachstum. Und wir können davon ausgehen, dass die jüdische Gemeinde in dieser Stadt immer wieder zu den römischen Statthaltern ging, zu den römischen Herrschern, um diese Christen anzuzeigen. Ja, diese Christen da, ihr wisst, die treffen sich da hinten bei Hans-Georg in der Hütte. Ja, Hans-Georg, typisch römischer, griechischer Name. Die treffen sich da und die akzeptieren euren Kaiser nicht. Sie bekennen irgendeinen Jesus als Herrn. Behaltet die mal im Blick. Sie mussten ständig damit rechnen, dass plötzlich jemand vor der Tür steht und die Gottesdienste beendet. Sie mussten täglich Spott hören. Und ganz bestimmt kamen da Fragen auf. Ganz ehrlich, liegt Gottes Segen wirklich auf uns? Ist Gott wirklich auf unserer Seite? Liebt er uns wirklich? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äußere Umstände, Herausforderungen, vor allen Dingen Leitsituationen können dazu führen, dass beißende Fragen in uns hochsteigen. Erstmal ganz leise, aber dann immer lauter. Bin ich wirklich geliebt? Sieh mein Leben an, sieh mich an. Kann ich wirklich ein Mensch sein, den Gott liebt? Und diese Lügen mussten unsere Geschwister in Philadelphia hören. Ihr könnt keine Menschen sein, die Gott liebt. Ihr seid Heiden. Ihr könnt keine Geliebten Gottes sein. Jesus hat diese Fragen bei seiner Gemeinde ganz bestimmt gesehen, diese Zweifel. Und er reagiert und schreibt in Vers 9, schau mal rein, in Vers 9 folgendes. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ist das nicht gewaltig, was hier steht? Jesus greift hier eine Verheißung aus dem Propheten Jesaja auf. In Jesaja 60, Vers 14 verheißt Gott, jetzt passt mal auf, Gott verheißt dort, dass die heidnischen Unterdrücker und die Feinde Israels kommen werden, um sich vor dem Volk Gottes zu beugen und bekennen werden, ihr seid das Volk Gottes. Aber was Jesus jetzt macht, ist krass. Er dreht den Spieß um. Er dreht das Bild um. Er schreibt einer Gemeinde, die zum größten Teil aus Heidenchristen besteht und sagt ihnen, dass er sie liebt und verheißt ihnen, dass Menschen aus dem ethnischen Israel kommen werden und sich vor ihnen beugen werden. Heißt, sie werden erkennen, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass diese Heiden zum Volk Gottes gehören, dass Jahwe, der lebendige Gott Israels, diese Menschen von ganzem Herzen lieb hat. Und es ist spannend, was Jesus hier sagt. Jesus sagt ja hier, dass er selbst souverän dafür sorgen wird, dass das passiert. Er wird dafür sorgen, dass die Umgebung dieser Gemeinde merkt, dass diese Menschen geliebte Kinder Gottes sind. Ja, was für eine mutmachende Bestätigung für die Christen, oder? Und es ist nicht sicher, ob Jesus damit eine Erweckung in der jüdischen Gemeinde meint, die damals tatsächlich stattgefunden hat. Aber eins ist klar, Geschwister. Eines Tages wird Jesus genau das hier tun. Er wird genau das hier tun. Eines Tages wird der Vater im Himmel vor den Augen des gesamten zuschauenden Universums das hier tun. Er wird seine Liebe zu seinen Kindern öffentlich für alle sichtbar machen. Und was wird das für ein Moment sein, gerade für unsere Geschwister in so vielen Ländern, die unterdrückt, verfolgt und diskriminiert werden, an die wir heute an diesem Sonntag auch noch denken wollen, weil sie an Jesus glauben. Was wird das für ein Moment sein für unsere Geschwister, die ausgelacht, ausgegrenzt, diskriminiert und verspottet werden, wenn Jesus, der Sohn Gottes, vor dem gesamten Universum sagen wird, schaut her, das ist mein Volk, das ich liebe. Für diese kleine, unscheinbare, schwache Truppe, für die diese Welt nur Verachtung hatte, das ist mein Volk. Für sie schlägt mein Herz. Für sie schlägt mein Herz. Ich bin mir sicher, dass die Christen damals in Philadelphia an einigen Stellen daran gezweifelt haben, ob sie noch Geliebte Gottes sind, geliebte Kinder Gottes. Kämpfst du manchmal mit dem Zweifel daran, ob Gott dich noch liebt? Wisst ihr, als Kinder Gottes haben wir manchmal mit einer Spannung zu kämpfen. Obwohl wir angenommene, geliebte Kinder Gottes sind, tragen wir häufig das Gefühl von Waisen in unserem Herzen immer noch rum. Gott hat uns aus dem Waisenhaus rausgeholt, aber das Waisenhaus ist immer noch in unserem Herzen. Er hat uns adoptiert, er hat uns angenommen und trotzdem kämpfen wir immer mit diesem Empfinden und der Lüge, doch nicht geliebt zu sein, doch kein geliebtes Kind Gottes zu sein. Wir zweifeln, ob Gott uns wirklich liebt, erst recht, wenn uns unser eigenes Versagen bewusst wird. Vielleicht auch, weil wir Ablehnung auf der menschlichen Ebene erfahren haben oder uns für nicht liebenswürdig halten. Und dann kommen die Lügen Satans um die Ecke, die er uns reinflüstert von links und rechts. Gott kann dich nicht lieben, nicht dich mit deiner Vergangenheit. Nicht mit den Dingen, die du mit dir rumschleppst. Nicht mit dem, was alles zu dir gehört. Vergiss es. Und je öfter wir diese Lügen hören, desto mehr fangen wir an, sie zu glauben. Wir sind angenommen, wir sind adoptiert, geliebte Kinder Gottes. Und trotzdem kommt in unserem Herzen immer wieder das Gefühl hoch, doch weise zu sein. Und was für ein Moment wird das für uns sein, wenn unsere schwachen, zweifelnden Herzen, die seine Liebe zu uns immer wieder in Frage stellen, die Stimme unseres Vaters im Himmel hören, wie er für alle hörbar sagen wird, das da ist mein Sohn, den ich lieb habe. Das da ist meine Tochter, die ich von ganzem Herzen liebe. In diesem Moment wird sich auch jeder Zweifel in unserem Herzen, jeder kleine Zweifel daran, ob Gott uns wirklich liebt, in Luft auflösen. Und wir werden wahrscheinlich vor Freude schluchzen, weil wir endlich begreifen werden, dass sein Herz uns gegenüber immer nur und zwar ausschließlich mit Liebe gefüllt war. Und Jesus will, dass du das jetzt schon weißt. Er will, dass du jetzt schon seine Stimme hörst, wie er das jetzt schon sagt, mitten in den Nebel und das Durcheinander deiner Gefühle und Empfindungen über dich selbst. Will er, dass du hörst, wie er sagt, du bist geliebt. Du bist von mir geliebt. Für dich habe ich mein Leben gegeben. Und wisst ihr, das ist so schön, als Christ bedeutet, zwischen zwei großen Ausrufezeichen zu stehen. Am Kreuz, wo Christus zu mir sagt, du bist geliebt. Und bei seinem zweiten Kommen, wenn er wieder zu mir sagt, du bist geliebt. Das bedeutet Christ zu sein, zwischen diesen beiden Ausrufezeichen zu stehen. Und deshalb kann ich jedem Fragezeichen, das in meinem Herzen hochkommt, sagen, hier sind die Ausrufezeichen. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und das sagt Jesus dieser Gemeinde. Und dann sagt er ihr ein drittes, du bist beschützt. Wir haben hier eine kleine, schwache Gemeinde, die fast täglich unter Druck steht, die fast täglich drangsaliert wird und dann auch noch in einer Gegend, die von Unsicherheit geprägt ist. Was für ein Gefühl muss das sein, zu dieser Gemeinde gehört zu haben? Ein Gefühl von verloren sein, von ausgeliefert sein. Und Jesus sieht das und sagt dieser Gemeinde nicht nur zu, dass sie zu Gott gehört und von ihm geliebt ist. Er verspricht, dass er sich schützend vor sie stellt und um sie stellt, trotz ihrer kleinen Kraft. Schaut mal, was er in Vers 10 sagt. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Es ist nicht ganz klar, was Jesus mit der Stunde der Versuchung meint. Ja, schon der Gemeinde in Smyrna hat er angekündigt, dass sie durch eine Zeit der schweren Bedrängnis gehen muss. Aber was klar ist, ist, was Jesus dieser Gemeinde sagen will. Weil ihr zu mir gehört, halte ich euch. Ihr seid in meiner Hand und dort seid ihr absolut sicher. Ja, wenn du mal zwei Seiten oder so umblitterst, ich weiß nicht, was du für eine Bibel hast, aber wenn du ins Kapitel 1 gehst der Offenbarung und dort dir den Vers 16 mal anschaust, da wirst du sehen, dass Jesus, da siehst du Jesus, wie er die sieben Sterne, also die Gemeinden, in seine Hand hält. Und das ist ein Bild von Sicherheit und Bewahrung im schlimmsten Chaos. Und zwar Bewahrung durch Jesus selbst, den allmächtigen Sohn Gottes. Und das, was Jesus dieser Gemeinde hier sagt und das, was er auch uns sagt, bedeutet nicht, dass wir keine Herausforderungen oder Leid durchstehen müssen. Ja? Die Formulierung, die Jesus hier benutzt, gebraucht er an einer einzigen anderen Stelle, und zwar in Johannes 17, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie werden nicht aus der Welt weggenommen. Nicht dadurch werden sie bewahrt vor Leid, sondern sie werden mitten im Leid bewahrt. Und was heißt das für uns als Kinder Gottes? Das heißt, dass wir in Christus eine Sicherheit haben, die unabhängig von äußeren Umständen und Situationen, die mich überfordern, die mir Angst machen und die ich auch nicht ändern kann, besteht. Eine Sicherheit, die auch unabhängig von meiner Kraft, unabhängig von meinen Gefühlen besteht, weil mein Leben mit Christus in Gott verborgen ist. Und deshalb verheißt Jesus dir und mir hier das Gleiche, was er auch der Gemeinde damals zugesagt hat. Ich werde dich durchtragen. Ich bin mir bewusst, dass, weil ich es aus meinem eigenen Leben kenne, und ich weiß, dass einige und viele von euch schon an solchen Momenten in ihrem Leben angekommen sind oder gerade durch solche Momente durchgegangen sind, wo alles, was in ihrem Herzen an Gedanken los war, sich ungefähr so anhörte. Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch aushalte. Du sagst, ich bin sicher, ich fühle mich aber nicht so. Du sagst, ich bin beschützt, ich fühle mich aber verloren. Ich habe keine Kraft mehr, das noch einen Tag länger zu tragen. Und Jesus sagt uns durch diesen Text durch, Ich weiß, dass du eine kleine Kraft hast. Ich weiß, dass du auch keine Kraft mehr hast. Aber du bist nicht Gottes Kind und du gehörst nicht zu mir, weil du viel Kraft hast. Ich halte dich und ich werde dich durchtragen. Und ich werde dein Herz beschützen. Ich werde das gute Werk, das ich in dir begonnen habe, zum Ziel führen. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Geltung. Halte durch, halte fest an mir. Warum? Weil ich dich halte. Ich halte dich. Werden wir angegriffen? Ja. Werden wir durch Leid gehen, das uns überfordert? Ja. Wird uns Dunkelheit begegnen, die uns Angst macht? Unbedingt. Aber der auferstandene und allmächtige Christus, der uns liebt, trägt uns auf seinem Herzen und in seiner Hand. Die Gefühle, das habe ich schon mal gesagt, die Gefühle von Unsicherheit, von Verlorensein und Ausgeliefertsein bleiben bei dir und mir, wenn wir Gottes Kinder sind, nur Gefühle. Sie sind nicht die Realität. Realität ist das, was Jesus dir durch Jesaja 43 zusagt. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Du bist niemals allein. Du bist niemals verlassen. Egal wie nah Dunkelheit und Leid an dich herankommen, Gottes Hand ist immer näher. Sie ist immer näher. Und deshalb bist du sicher. Und du bist nicht nur sicher, weil du zu Jesus gehörst, bleibt für immer sicher, was und wer du bist. Und das ist das Letzte, was Jesus dir und mir hier zusagt. Wir sind gerufen und bekommen Namen, deren Wert diese Welt überdauert. Es scheint für mich fast so, als würde Jesus das Beste für den Schluss seines Briefes aufbewahren. Als würde er noch einen draufsetzen wollen für diese kleine, schwache Gemeinde. Ja, wie in den anderen Sendschreiben gibt er auch dieser Gemeinde große Verheißungen und Zusagen. In Vers 12, schaut mal da rein. Vers 12, was Jesus da sagt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und jetzt kommt's. Und ich werde auf sie schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Ja, ich habe vorhin in der Einleitung darauf hingewiesen, dass Philadelphia immer wieder umbenannt wurde. Zunächst wurde die Stadt umbenannt in Neo-Caesarea zu Ehren des Kaisers Tiberius. Etwas später war es nicht mehr Neo-Caesarea, sondern jetzt war es Flavia. Zu Ehren der Familie von Kaiser Vespasian. Aber egal wie ehrenvoll die Namen auch waren, sie blieben nicht und sie sorgten auch nicht dafür, dass sich die Bürger in dieser Stadt sicherer fühlten. Egal wie oft die Stadt ihre Identität änderte, die Unsicherheit blieb. Sie blieb. Jesus tritt jetzt an diese Gemeinde heran und verspricht seinen Jüngern, seinen Freunden Namen, deren Wert diese Welt überdauern, deren Bedeutung an nichts hängt, was vergänglich ist. Den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt meines Gottes und meinen neuen Namen. Ja, wir könnten auch sagen, Jesus identifiziert sich hier nicht nur mit seiner Gemeinde, er erinnert sie hier an ihre Identität, die sie durch Glauben geschenkt bekommen haben. Welche Identität ist das? All das, woran diese Gemeinde wahrscheinlich in diesen Momenten zweifelte. Ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid Gottes kostbares Eigentum. Ihr seid Gottes wertvolles Volk. Dafür stehen diese Namen. Es sind Namen, die wir als Kinder Gottes nie mehr verlieren werden. Diese Namen erinnern uns daran, wer wir sind und wem wir gehören. Dem lebendigen Gott durch Jesus, unseren Erlöser. Durch ihn dürfen wir die Worte Gottes hören. Du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Als Friedrich Schleiermacher, der Vater der liberalen Theologie, dem wir leider sehr viel zu verdanken haben, was wir auch heute noch sehen, als er schon sehr alt war, ging er eines Tages im Park spazieren. Und ein junger Mann erkannte ihn nicht und fragte ihn, wer sind Sie? Und Schleiermacher stockte und antwortete dann, ich wünschte, ich wüsste es. Ich wünschte, ich wüsste es. Es gibt kaum eine Frage, die unsere Zeit so sehr bewegt wie die Frage nach unserer Identität. Wer bin ich? Wer bestimmt, wer ich bin? Woran hängt, wer ich bin? Das Problem ist, wir bauen die Antworten auf diese Fragen auf Untergründen, die extrem wackelig sind. Unsere Gefühle, unsere Empfindungen, das, was wir haben, die Beziehungen, die wir pflegen. Und deshalb bleibt die Unsicherheit. Und es ist egal, welchen Namen wir uns auch geben, die Unsicherheit bleibt. Und deshalb nimmt die Verwirrung zu und deshalb haben wir immer mehr Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, warum sie sind. Und es wird so bleiben, bis wir als Menschen verstehen, dass wir unseren Schöpfer brauchen, der uns gemacht hat und der uns liebevoll von außen zuspricht, wer wir sind. Und auch das gilt für mich als Christ. Durch Jesus weiß ich, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich gehe. Ich brauche mir diese Identität nicht erarbeiten, nicht erwirtschaften, nicht erstylen, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Wie befreiend ist diese Botschaft? Und das hat mich so sehr an das erinnert, was Dietrich Bonhoeffer an einer Stelle in einem Gedicht gesagt hat. Bin ich wirklich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Dein bin ich, oh Gott. Weißt du, wie befreiend es ist, sich in die Arme Jesu zu werfen und zu wissen, er sagt, wer ich bin. Und selbst wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin oder daran zweifle, wer ich bin, habe ich Christus, der zu mir sagt, wer ich bin. Ich bin nicht das, was ich über mich denke oder fühle. Ich bin nicht, was ich fürchte zu sein. Ich bin das, was mein Vater im Himmel über mich sagt. Das bin ich. Und ist es nicht genial, wie Jesus hier auf das reagiert, was seine Gemeinde bewegt? Einer Gemeinde, die nach außen hin schwach war, sagt Jesus, du bist absolut sicher, denn ich halte dich. Einer Gemeinde, die nach außen hin klein und unscheinbar war, sagt Jesus, du bist eine Säule in meinem Tempel. Christen, für die die Gesellschaft keinen Platz mehr hatte, sagt Jesus, bei mir hast du einen festen Platz. Männern und Frauen, die wegen ihres Glaubens nicht mehr passten und gemieden wurden, sagt Jesus, ich höre niemals auf, dich zu lieben. Und Jesus beendet diesen Brief ganz typisch für die Sendschreiben. Aber ich möchte, dass du heute mal ganz genau hinhörst, was er da sagt. Ganz am Ende dieses Sendschreibens, schaut mal rein, Vers 13. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hörst du, was Jesus sagt? Hörst du, was Jesus sagt? Du, der du damit kämpfst, ob du wirklich bei Gott willkommen bist. Du, die sich selbst als klein, nicht liebenswürdig und unbedeutend einschätzt. Du, die immer denkt, niemals gut genug zu sein. Du, der verzweifelt versucht, sich einen eigenen Namen zu machen durch Geld, Karriere, Macht und Leistung. Du, der du Angst hast, nicht dazu zu gehören. Hörst du, was Jesus sagt? Er sagt dir und mir, glaub nicht diesen Lügen. Vergiss nicht, was du in mir jetzt schon hast. Der Feind kann nicht verändern, wer du bist, und er kann nicht nehmen, was du hast. Du gehörst zu mir und deshalb halte fest, was du hast, was du in mir hast. Mit welcher Lüge kämpfst du gerade? Vielleicht sind es die Lügen, die in den Gemeinden Thyatira und Pergamon herumgeisterten. Das, was Jesus für mich hat, ist nicht gut genug. Kompromisse sind halb so wild. Vielleicht sind es aber auch eher die Lügen, mit denen unsere Geschwister in Philadelphia konfrontiert waren. Für dich gibt es keinen Platz bei Gott. Gott kann dich nicht lieben. Wer bist du schon? Schau dich doch mal an. Du bist so ein Versager. Und du hörst diese Lügen immer wieder und fängst an, sie zu glauben. Und sagst dir selbst mittlerweile, ich bin klein, ich bin schwach, ich bin unbedeutend. Was kann ich schon leisten? Was kann ich schon bieten? Meine Sünde, meine Fehler, meine Vergangenheit steht mir bis zum Hals. Es kann nicht sein, dass Gott mich noch liebt. Und Gott sagt dir und mir heute, ich weiß, dass du klein bist. Ich weiß, dass du schwach bist. Ich kenne deine Vergangenheit. Ich kenne auch deine Zukunft. Und die ist auch nicht immer rosig. Und ich weiß, dass du keine große Kraft hast. Aber weißt du was? Ich liebe dich nicht wegen deiner Kraft oder deiner Leistung. Ich liebe dich, weil du durch das Blut meines Sohnes gerecht und heilig bist. Wir haben Zugang zu Gott nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen dem, was Christus für uns geleistet hat. Wir sind geliebt von Gott, nicht weil wir ihn geliebt haben, sondern weil er uns in Christus zuerst geliebt hat. Welche Lüge glaubst du? Welcher Lüge über dich selbst glaubst du mittlerweile vielleicht schon? Weißt du, wenn wir unsere neue Identität in Jesus und die ganzen Privilegien, die damit zusammenhängen, nicht bewusst umarmen, kann das furchtbaren Schaden für unser Herz nehmen, für unser Leben. Wir werden ins Wanken kommen und unser Herz wird sich langsam von Gott lösen. Und deshalb ruft Jesus dir zu, halte fest, was du hast. Halte fest, was du hast. Lass es nicht los. Lass es nicht zu, dass die Lügen dich dazu bringen, loszulassen. Was der Feind will, ist dein Herz und mein Herz durcheinander bringen und in Angst versetzen. Und er tut es am liebsten durch Lügen, die er uns von links und rechts zuflüstert. Du bist definiert durch deine Vergangenheit. Du bist definiert durch dein Versagen. Du bist definiert durch deinen äußeren Anschein. Du bist definiert von allem. Das redet er dir zu. Und hier kommt Christus und schau mal, wie Christus sich hier nennt. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Habt ihr gemerkt, wie Jesus sich hier vorstellt? Ich bin der Heilige und der Wahrhaftige. Sein Wort auch über dich ist die Wahrheit. Was er über dich und mich sagt, gilt bis in alle Ewigkeit. Er ist der Gott, der nicht lügen kann. Der nicht lügen kann. Und deshalb eine der wichtigsten Dinge, die wir als Söhne und Töchter Gottes lernen müssen, ist uns mit Gottes Augen zu sehen. Wir müssen lernen, auf das zu hören, was er darüber sagt, wer wir sind und wem wir gehören. Und wir hören es durch Christus, der durch sein Wort spricht. Also lasst uns hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.